Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das sollte mich, solange ich lebe, den Mund aufmachen kann und Worte herauskommen, begleiten. Der Kaplan hält Unterricht und dann fragt er in die Runde hinein, kann mir jemand sagen, wie der Heilige der Glöckner heißt? Also die früher mit dem Seil die Glocken bewegt haben. Und dann meldet sich der kleine Norbert und sagt, ja natürlich, der Heilige Bimbam ist der Heilige der Glöckner. Was soll ich predigen? Das frage ich sehr oft den Herrn. Damals, als ich anfing zu predigen, das war am Bregenz, da habe ich wie Franz von Assisi es gehalten, bin in den Wald gegangen und habe den Vögeln und Bäumen, den Sträuchern und den Käfern gepredigt. Die haben immer zuerst meine Predigt gehört, bevor ich dann am Sonntagmorgen in Bregenz gepredigt habe. Ein Baum steht, ich weiß nicht, ob er noch steht, aber der war damals schon so gespalten, ein Apfelbaum war das, war gekennzeichnet von seinem Alter und Rabbi Maharaj kam zu mir. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Rabbi Maharaj, Tod eines Gurus, hat er geschrieben, ein Inder aus Trinidad, und sagte zu mir, Rudolf, weißt du, was ich dir wünsche? Diesen Baum wünsche ich dir, dass, wenn du alt bist, schon auseinanderfällst und immer noch Frucht bringst. Da waren nämlich noch Äpfel dort an der Seite. Und vor 3 Jahren haben wir uns wieder getroffen, nach Jahrzehnten. Und da kam er zu mir und sagte, Rudolf, weißt du noch, was ich dir damals in Hörbrands gesagt habe? Ich sage, ja, das weiß ich, habe ich nicht vergessen. Was soll ich predigen? Und seine Antwort, also Jesu Antwort, war immer gleich. 2 Worte. Predige mich. Predige mich. Und darum bemühe ich mich. Jesus ist die Mitte aller Predigten vom ersten Advent bis zum toten Sonntag. Darum trifft Lukas 10, Vers 16 auch heute noch zu. Wer euch hört, der hört mich. Ein Teil des Wochenspruchs für diese kommende Woche. Er ist die Mitte. Er ist die Narbe, die alles zusammenhält in der Gemeinde. Und deshalb ist er auch die Mitte aller Arbeit in der Gemeinde. Egal, was in dieser Gemeinde getätigt wird, er muss die Mitte sein. Vom Putzdienst bis zur Jugend, Kinderarbeit, Seniorenarbeit, Männerarbeit, Diakonenarbeit. Und wird ihm dieser Platz streitig gemacht, verliert die Gemeinde ihren Zusammenhalt. Wenn Jesus nicht mehr die Mitte ist, nicht mehr die Narbe ist. Sie verliert dann ihre Einheit und zersplittert in Gruppen und Grüppchen, die nur noch ihre eigenen Interessen verfolgen. Ich sollte in Ostfriesland, ich sage die Gemeinde nicht, evangelisieren, ist auch schon lange, lange her. Und dann freut man sich ja als Evangelist, neue Menschen kennenzulernen. Und der Gesang, das war eine Gemeinde mit einem wunderschönen gemischten Chor. Und ich frage den Ortspastor, ist er denn auch an den Abenden dabei? Dann sagt er mir was. Weißt du, Rudolf, wir haben den gemischten Chor aufgelöst. Hat die Gemeindeleitung beschlossen. Warum, habe ich gefragt. Ja, weil sie, dieser gemischte Chor, eine Gemeinde innerhalb der Gemeinde wurde. Das ist eine Gefahr gewesen. Und deshalb haben sie gesagt, jetzt ruht erstmal. Und etwas später haben sie dann wieder ganz neu mit Chorarbeit, mit jungen Leuten die Arbeit aufgenommen. Das kann passieren, dass eine Gruppe in der Gemeinde so stark ist und innerhalb der Gemeinde eine Gemeinde bildet. Und das ist nicht gut für die Gesamtgemeinde. Und Jesus wusste schon um die Gefahr. Und darum ringt er in Johannes 17 um die Einheit seiner Jünger. Und er sagt dort in dem Gebet auch, ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch das Evangelium meine Nachfolger werden. Also auch für uns heute betet er für Einheit. Ich weiß nicht, ob wir das ernst nehmen. Wir haben so viel Ausreden. Einheit in der Vielfalt und was es alles gibt. Jesus ringt in Johannes 17 um die Einheit seiner Jünger. Denn Satan hat sich die Jünger und Jüngerinnen Jesu ausgebeten, so heißt das in Lukas 22, Vers 31, um euch, um sie im Sieb zu schütteln wie den Weizen. Der Satan tritt vor Gott und sagt, überlass mir die Gemeinde, wie damals bei Hiob. Das ist gar nicht so ungefähr, dass das passiert. Der Satan hat euch ausgebeten, damit ihr durchgeschüttelt werdet wie Weizen. Und dem Petrus sagt er dann im gleichen Zusammenhang, aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir sind in diesem Zwiespalt. Wir werden hin und her gerissen. Und das sagte Jesus zu den Zwölfen, nachdem unter ihnen ein Streit ausgebrochen war. Der Grund, wer ist der King? Wer ist der Größte? Einer der Bayern-Spieler sagte kürzlich in einem Interview, wir sind 11 Chefs auf dem Rasen. 11 Chefs. Und ich habe so manchen Pastor gehört, je nachdem wie groß die Gemeinde ist, ich habe 80 Chefs. Wir haben 110 Chefs oder 40 Chefs. Und dann hatten die Pastoren darunter zu leiden. So viele Chefs. Jeder will Häuptling sein, aber keiner will Indianer sein. Wer ist der King? Wer ist der Größte? Wer hat Recht? Wer hat mehr Recht? Wer setzt sich durch? Wer hat die besseren Argumente? Diese Fragen hat die Gemeinde Jesu zersplittert. Jetzt frage ich mich und andere auch, ist die Gemeinde aus den Händen des Herrn gefallen? Hat er sie noch in seiner Hand? Auch wenn es den Anschein hat, dass die Gemeinde Jesu eine Eigendynamik entwickelt, gilt immer noch, Jesus formt seine Gemeinde. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief einige Verse, den Vers 1 und nachher von 10 aufwärts. Ihr seid durch Jesus Christus als Heilige berufen und Gottes Eigentum und dadurch mit uns, mit allen auf dieser weiten Erde, die, wenn sie zu Gott beten, den Namen unseres Herrn Jesus Christus nennen, in Gemeinschaft verbunden, unaufhörlich danke ich Gott für euch. Brüder und Schwestern, ich nenne den Namen unseres Herrn Jesus Christus und ermahne euch in seinem Auftrag, seid einig. Gebt Acht, dass in eurer Gemeinde keine Spaltungen entstehen. Versucht, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden und zu bewahren. Leute aus dem Haus der Chloe haben mir nämlich berichtet, dass es unter euch Streit gibt. Vermutlich fühlt sich jeder von euch einem anderen zugehörig. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, ein anderer, ich gehöre zu Apollos, ein dritter, ich gehöre zu Petrus und ein vierter, ich gehöre zu Christus. Da muss ich doch fragen, seit wann ist denn der Christus geteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Glücklicherweise kann ich sagen, dass ich von euch nur Crispus und Gaius getauft habe. Niemand soll behaupten, ihr wärt auf meinem Namen getauft. Ach ja, auch die Familie des Stephanas habe ich getauft. Aber sonst wüsste ich keinen, den ich getauft hätte. Der Messias hat mich nämlich nicht zum Taufen ausgesandt, sondern zur Verkündigung des Evangeliums. Dabei soll allerdings das Kreuz des Messias stehen bleiben und nicht mit möglichst vielen klugen Worten wegdiskutiert werden zwischen denen, die die Botschaft vom Kreuz für Unsinn halten und wenn sie verloren gehen und den anderen, die glauben, dass sie gerade im Kreuz Gottes Kraft gezeigt hat. Entsetzt schreibt der Apostel Paulus den Korinthern hier in Vers 13, der Christus ist unter euch verteilt worden. Hier ein Bröckchen, da ein Bröckchen. Ein bisschen Christus bei den paulinischen Christen, bei den käfischen, also Petrus-Anhänger, und bei den apollischen. Und Paulus bemüht sich, die Gemeinde zu Jesus bleibend zurückzuführen, wieder zur Mitte. Und sein Anliegen muss auch unser aller Anliegen sein. Denn die Gefahr des Auseinanderbrechens, Auseinanderfallens ist groß. Im Hebräerbrief steht in Kapitel 10, Vers 25, wir wollen nicht, wie es sich einige angewöhnt haben, unseren Versammlungen fernzubleiben. Das war früher schon ein Dilemma, nicht erst heute, von vor 2000 Jahren. Da hatte die Gemeinde Jesu von Anfang an zu kämpfen. Die Gründe sind vielschichtig. Da ist auf einmal den ersten Grund, den ich hier nenne, die Unsichtbarkeit Gottes. Bonhoeffer hat gesagt, die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Wo ist denn dein Gott? Wurde ich schon ein paar Mal gefragt. Und es ist schwer geworden, den Menschen Gott nahezubringen, der sich scheinbar nicht zeigt. Jeder macht sich seine eigenen Gedanken über den Unsichtbaren. Und aus den Gedanken werden Bilder, Gottesbilder. Das goldene Kalb ist ja vielleicht bekannt. Sie wollten keinen anderen Gott, sie wollten den Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, nur sichtbar machen. Mose war ja nicht mehr da. In ihm sahen sie den Gott, der sie herausgeführt hat. Und jetzt war er ja nicht mehr da, war 40 Tage auf Urlaub, oben auf dem Sinai, in der Gemeinschaft mit Gott. Und was sollen wir jetzt machen? Und dann gießen sie das goldene Kalb. Gott ist weder mit Worte noch Bilder greifbar oder sichtbar zu machen. Diese vier Buchstaben aus der hebräischen Sprache, dies bedeutet Yahweh. So übersetzen wir es. Ich bin, der ich bin. Diese vier Buchstaben sind für den Hebräer ein Tabu. Er wagt nicht, diese vier Buchstaben auszusprechen. Da können wir viel lernen. Sehr viel lernen. Ein nächster Grund ist, Gott ganz ernst zu nehmen. Und dagegen ist nichts einzuwenden. Gott können wir nicht ernst genug nehmen. Doch es liegt eine Gefahr in dieser Einstellung, Gott ganz ernst zu nehmen. Und an unangebrachter Stelle können wir dann sagen, ich kann nicht anders. Gott hat zu mir gesprochen. Er hat zu mir geredet und ich kann nicht anders. Ich kann mich nicht darüber hinwegsetzen. Und ich nehme Gottes Wort ernst und das, was er gesagt hat. Und oft sind das dann so Leute, die sich etwas herauspicken aus Gottes Wort. Und da nehmen sie denn Gott ernst. Und an anderer Stelle sind sie dann nicht mehr so ernst. Ist eine Gefahr, Gott ernst zu nehmen. Eine Studentin sagte mir, sie hat in der Schweiz studiert. Ein Alttestamentler hat sich dann ergeben über die Kleiderordnung in Israel. Und da durfte ja kein Mischgewebe getragen werden. Leinen oder Wolle, aber kein Gemisch. Und sie war dann so kühn und fragte, Herr Professor, was für einen Anzug haben Sie an? Haben die schon mal reingeguckt? Ist das auch ein Mischgewebe oder ist das ein reines Gewebe? Gott ernst zu nehmen. Noch eine Möglichkeit, die angeborene Ich-Bezogenheit wird fromm untermauert. Dann wird aus Ich kann nicht anders, ich will nicht anders, wenn diese Mischung zustande kommt. Wir befinden uns also, liebe Geschwister, auf ganz heißem Boden. Denn jeder meint, in der Wahrheit zu denken und zu handeln. Das will ich niemandem absprechen. Doch, was ist Wahrheit? Fragt Pilatus. Und dabei stand die Wahrheit vor ihm. Mein Gebet jeden Morgen, wer das Kärtchen mitgenommen hat, liest dort den Satz, du bist die Wahrheit, ich will sie verstehen. Ich will dich, Herr Jesus, verstehen. Durch alles, was mir jetzt begegnet. An diesem Tag, an dem Hohen und Tiefen. Ich habe am letzten Sonntag von unserer Tochter gesprochen, die am Dienstag ins Flugzeug gestiegen ist, um von Israel nach Zypern zu fliegen, 3/4 Stunde. Sie musste 23 Stunden in Kauf nehmen. Und wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Gestern Nachmittag um 13.25 Uhr sind sie auf Zypern gelandet. Sie mussten sich die ganze Zeit in einem kleinen Nebenflughafen in England aufhalten. Chips, kein Bett, Steinboden, 9 Leute. Und wir sind in Kontakt gewesen. Es gab kein Unmut unter diesen 9 Leuten. Sie haben das angenommen. Sie konnten Gott nicht verstehen. Sie haben viel gebetet. Und die Tage vorher haben sie 24 Stunden gebetet. Sie waren in einem Gebetshaus dort in Israel. Sie haben auch für ihre Rückreise gebetet. Und ich habe dann gefragt, wie ist die Stimmung unter euch? Er sagt, blendend. Keiner fing an zu nölen, gar nichts. Von Dienstagabend bis Samstagmittag auf hartem Steinboden. Am Freitagabend bekamen sie das erste Essen. Die Buden waren zu, Chips war zu kaufen. Eine harte Prüfung. Aber unsere Tochter hat auf Steinen schlafen frühzeitig gelernt. Du bist die Wahrheit, ich will sie verstehen. Und wie passen jetzt Wahrheit und Einheit zusammen? Und ich sage, sehr gut. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Wenn ihr mal Zeit habt, empfehle ich euch, den ersten Korintherbrief einmal zu studieren unter diesen beiden Stichworten, Einheit und Wahrheit. Und ihr werdet bei dem Studium erkennen, wie Einheit und Wahrheit zusammenhängen. Wir nennen uns Freikirche, sind auch stolz darauf, dass wir eine freie Kirche sind. Hat die Weitherzigkeit der Gemeinde auch Grenzen oder keine Grenzen? Ist die Gemeinde ein Markt der Möglichkeiten? Hat in der Gemeinde alles Platz und jedes Platz? Ich zitiere Theo Lehmann, ist sehr bekannt, der große Evangelist aus der ehemaligen DDR. Ihr kennt ihn ganz bestimmt. Der hat einmal gesagt, den Satz habe ich mir aufgeschrieben, in der Kirche gibt es geradezu eine Sucht, sich weltlich zu gebärden. Dadurch macht sie sich überflüssig. Und ich kann nur sagen, Amen, Theo. Theo heißt übrigens Gott. Gegen Gottes Wahrheiten können wir ohnehin nichts ausrichten, heißt es an einer Stelle bei Paulus in 2. Korinther 13, Vers 8. Nicht die Welt, sondern die Wahrheit eint die Gemeinde. Und gegen die Wahrheit, die Paulus hier im Korintherbrief beschreibt, kommt keiner an. Die Gemeinde kann nicht verkünden, was sie will. Und ich nehme einige Zitate aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 1. Zum Apostel wurde ich nicht von Menschen und auch nicht von Gott durch Menschen ernannt, sondern unmittelbar von Jesus Christus und Gott, dem Vater, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und jetzt mache ich einen Sprung zum Vers 6. Ich kann nur darüber staunen, dass ihr so schnell zu einem ganz anderen Evangelium umgeschwenkt seid, das eigentlich gar kein Evangelium ist. Gott hatte euch doch berufen, um euch durch Jesus Christus gnädig zu befreien. Und nun lasst ihr euch von irgendwelchen Leuten den Kopf verdrehen, um das Evangelium des Messias in sein Gegenteil verkehren. Doch verflucht sei jeder, der euch ein anderes Evangelium bringen möchte als das, welches ich euch verkündet habe. Gott soll ihn richten. So ein Fluch würde jeden treffen, der so verdrehtes Zeug redete, auch mich oder selbst einen Engel vom Himmel. Noch einmal, wer euch ein anderes Evangelium verkündet, den trifft Gottes Fluch. Gegenüber Menschen verhalte ich mich anders als gegenüber Gott. Menschen muss ich zu überzeugen versuchen. Gott will ich gefallen, nicht umgekehrt. Denn wenn ich Menschen gefallen wollte, dann wäre ich nicht mehr Sklave Jesu des Messias. Es geht noch deftig weiter hier im Galaterbrief. Der Glaube und das Leben der Glieder in der Gemeinde darf nicht von menschlichen Meinungen abhängig sein. Die Gemeinde besteht auch nicht aus ihrer gewachsenen Tradition. Das haben wir immer schon so gemacht. Die Gemeinde besteht nur in der Wahrheit, in der personifizierten Wahrheit, die Jesus heißt. Und zu dieser Wahrheit hat sich der Vater im Himmel bekannt, zu keiner anderen Wahrheit. Gamaliel, so ein kluger Schriftgelehrter, als es da um die ersten Jünger geht, die Gemeinden, die da gegründet wurden, und das hat ja ziemlich viel Aufregung gebracht. Und der Hohe Rat war total durcheinander. Was sollen wir jetzt mit denen machen? Und Gamaliel sagt, deshalb rate ich euch, lasst diese Männer in Ruhe. Wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen. Oder wollt ihr gegen Gott kämpfen? Ein weiser Mann. Apostelgeschichte 5, 38 und folgende. Eint aber nur die Wahrheit? Welche Wahrheit soll dann gelten? Die paulinische, die käfische, die apollische? Keine. Wir haben nicht zwischen unseren Richtungen, Programmen, Frömmigkeitsstilen, Leitbildern und Arbeitsmethoden zu wählen. Uns kann nur die Wahrheit Christi verbinden und zusammenhalten. Und das haben die dann auch gesagt und erkannt in Korinth. Sie sagten, nicht leichter als das. Stellen wir neben den drei Parteien noch eine neue, die Christuspartei. Und mit Halleluja hat die ganze Gemeinde zugestimmt. Und dann haben sie schon vier Strömungen. Diese kleine Gemeinde von 40 Leuten. Überall 10. Und Paulus, nur nicht, sagt er. Lass das sein. Christus darf nicht zu einem Symbol für eine Richtung eines Programms, eines Frömmigkeitsstils gemacht werden. Unterlass das bitte. Die Wahrheit, die vereint, steht jenseits all unserer Standpunkte. Links also unser Bereich. Das ist unser Haufen. Da stehe ich, das Ego auf der Mitte. Kennt ihr vielleicht von den vier geistlichen Gesetzen? Aber außerhalb steht Jesus, der mischt sich da nicht ein. Der sagt, wenn ihr euch verändern wollt, wenn es für euch anders werden wollt, müsst ihr all das beiseite lassen, heraustreten, aus all den Gründen, die die Einheit spaltet und zu mir kommen. Das ist der Platz. Das ist der Platz der Einheit. An diesem Standort muss Jesus uns stellen. Und er ruft uns dorthin. Nur dort werden wir trotz Unterschiede eins. Nur dort. Nur dort denken wir nicht mehr an unseren Ruhm, denn der zertrennt. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 21, merkt ihr, wie unsinnig es ist, sich auf Menschen etwas einzubilden. Euch gehört doch alles. Paulus, Apollos und Petrus, ja die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus. Was uns vor Gott bestehen lässt, ist nicht das, was wir sind, was wir wollen, was wir verfechten, zu unserem Anliegen machen, sondern nur das eine, dass Jesus uns beim Vater vertritt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er dort vor dem Vater steht und Johannes 17 wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt betet. Einer meiner Lieblingstheologen, Exeget, ist am 8. Juli verstorben dieses Jahres. Der Klaus Berger, aus dessen Neuen Testament ich auch immer wieder lese, der hat ein Buch geschrieben, Glaubensspaltung ist Gottes Verrat. Und er ist unter beiden großen Konfessionen hin und her gewandert. Glaubensspaltung ist Gottes Verrat. Und hinten ist zu lesen, der Skandal ist nicht nur die Spaltung. Der größere Skandal ist, dass Christen sich quer durch alle Konfessionen damit abgefunden haben. Wir haben noch viel zu tun. Auch interkonfessionell haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Und wir haben nur einen Fürsprecher. Und das ist Jesus, der beim Vater eintritt. Nur das gibt uns das Recht, vor Gott zu erscheinen und ihm in die Augen zu schauen. Nicht nur als Einzelne, sondern auch in der von Gott gewollten Einheit. Der Apostel Paulus betet im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 18. Ich beuge meine Knie vor dem Vater und bitte, dass ihr mit allen Heiligen zusammen begreifen möget, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. So beschreibt er Gott. Nicht nur die Höhe und nicht nur die Tiefe. Nein, alles. Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Das ist das Gebet des Apostels Paulus für die Gemeinden damals, die er gegründet hat, die er gekannt hat, dass ihr mit allen Heiligen zusammen begreifen möget. Niemand darf in der Gemeinde ausgeklammert sein, wenn es um die Linie der Lehr- und Erkenntnisfragen geht. Da wird keiner abgeschoben. Ach, das ist der. Oder der ist ja so. Nein, wir müssen zusammenbleiben und miteinander ringen und in Jesus uns treffen. Und dann habe ich immer wieder erlebt, dass auch die unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Argumente zur Einheit führten. Da wurde keiner abgestempelt, egal welchen Spleen er hatte. Miteinander tragen die Sonderheiten, die wir nur mal an den Tag legen. Das ist wichtig. Also niemand darf in der Gemeinde ausgeklammert sein. Und das wird dann Menschen überzeugen und die Predigt von Jesus Christus mit Wirkung ausstatten. Dass die draußen, die noch nicht zu Jesus gehören und nicht noch zur Gemeinde gehören, erkennen, die sind ja eins. Sie bilden eine Einheit. Und sie kämpfen nicht gegeneinander, sondern sie versuchen, die Aufgaben, die Gott ihnen aufgetragen hat, in dieser Welt gemeinsam zu erledigen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen.